Ich bin in Portland unterwegs, der größten Stadt im Bundesstaat Oregon an der US-Westküste. Und die Stadt ist ziemlich speziell. Eine Hipster-Hochburg könnte man zum Beispiel dazu sagen. Keep Portland weird, also übersetzt etwa haltet Portland merkwürdig oder Portland muss merkwürdig bleiben, ist das offizielle Stadtmotto und wurde hier zum Beispiel schon an die Wände gepinselt. Ein Beispiel für diese Merkwürdigkeit: Die Menschen lieben das alte Teppichmuster des Flughafens so sehr, dass der Teppich ein eigenes Maskottchen bekommen hat, namens Petey.
Portland.
Oregon?
Ja. Yeah.
In den USA gilt Portland als eine Stadt, in der vor allem Hipster, Ökos, Linksintellektuelle und Anarchos leben. Und 2011 gab es sogar eine eigene Comedy-Show, Portlandia, mit Fred Armisen und Carrie Brownstein, die dieses Image der Stadt darin parodiert haben.
It's like Portland's almost an alternative universe. It's like Gore One. The Bush administration never happened.
Exactly.
Portland, it's almost like cars don't exist, right?
Yes.
They ride bikes or double-decker bikes. They ride unicycles. Yes. They ride the tram. They ride skateboards.
Yes. In Portland und im Bundesstaat Oregon überhaupt scheint vieles möglich, was sonst in den USA nicht geht. Deswegen war es fast keine Überraschung, dass in Oregon 2021 über das liberalste Drogengesetz der USA abgestimmt wurde. 2022 wurde es eingeführt und bedeutet, harte Drogen werden weitestgehend entkriminalisiert. Wer nicht damit dealt, geht also auch nicht ins Gefängnis. Was das in der Realität bedeutet, wollte ich mir anschauen. Und war mit Polizist Jerry Sciotta auf einem Rundgang in Portland unterwegs. Bist du okay, fragt er hier. Der Mann, den er anspricht, liegt zusammengekrümmt auf einer Parkbank und antwortet sehr, sehr leise, sodass ich ihn fast kaum hören kann. Er wirkt teilnahmslos, der Arm hängt schlaff an der Seite herunter. Aber er lebt. Und das ist nicht selbstverständlich auf Portland Straßen, sagt Sciotta. Denn die Zahl der Toten durch eine Überdosis, die sei, sagt er, stark angestiegen.
Our overdoses are through the roof. Fentanyl is more dangerous than crack. Fentanyl is more dangerous than the other drugs.
Fentanyl ist zu einem riesigen Problem in den USA geworden. Die chemische Droge gehört zur Familie der Opioide. Der Wirkstoff ist sehr stark und billig vor allem.
It's cheap and it's deadly.
Eine Pille zum Beispiel kostet nur wenige Dollar. Ein schneller Rausch, bei dem die Menschen dann oft erst mal weggetreten sind. Die Wirkung hält aber nicht so lange an. Schnell muss die nächste Pille oder auch das Pulver her. Oft wird Fentanyl geraucht, auf Aluminiumstücken zum Beispiel. Sciotta zeigt eine Stelle, wo gerade erst geraucht wurde, mitten auf einem belebten Gehweg in der Innenstadt von Portland.
That's burnt foil, that's from a user, that's the straw there, this is how they ingest their fentanyl.
Fentanyl wird benutzt, um andere Drogen zu strecken. Das erhöht aber auch die Gefahr einer tödlichen Überdosis. Deswegen haben Polizisten wie Sciotta immer Narcan dabei. Das ist ein Nasenspray, das als Gegenmittel eingesetzt werden kann.
We all carry Narcan with us. We've all given, I can't even count how many doses of Narcan to people. We've all brought people back to life countless times. And we've all seen death more times.
Er wisse gar nicht, wie oft er und seine Kollegen das schon benutzt hätten, Menschen zurückgeholt hätten, aber auch, wie oft sie schon Menschen sterben sehen mussten. Fentanyl ist mittlerweile fast überall in den US-Städten angekommen. Es ist illegal, wie die meisten harten Drogen. Doch im US-Westküstenstaat Oregon entschied die Regierung des Bundesstaates 2021, einen ganz anderen Weg zu gehen. Harte Drogen wie Fentanyl, aber auch Ecstasy, Kokain oder Heroin wurden mit dem Gesetz namens Measure 110 offiziell entkriminalisiert. Das bedeutet, Drogen zu nehmen ist in Oregon bisher keine Straftat mehr, sondern wird maximal mit einem Ticket geahndet, das $100 kostet. Die Hoffnung hinter dem Gesetz war, Drogenabhängige können besser therapiert werden, wenn sie nicht gleich ins Gefängnis gehen müssen. Außerdem kann auch das Justizsystem entlastet werden. Vorbild ist zum Beispiel Portugal. Dort bleibt der Besitz kleiner Mengen harter Drogen ebenfalls straffrei. Das Modell gilt als sehr erfolgreich.
Okay, you can start. So Jennifer Parrish Taylor, Director of Advocacy and Public Policy with the Urban League of Portland.
Jennifer Parrish Taylor von der Urban Justice League setzt sich in Portland für die Belange der schwarzen Community ein. Sie ist eine der Befürworterinnen der liberalen Drogenpolitik, erhofft sich eine größere Gerechtigkeit, denn die bisherige Politik habe Schwarze immer viel härter getroffen als die anderen.
We represent, we being folks of color, specifically black folks.
Schwarze machen hier nur 3% der Bevölkerung aus, aber wir sind überrepräsentiert
passiert in den Gerichtssälen und in den Gefängnissen.
Dass so wenig Schwarze in Portland leben, ist kein Zufall. Bis in die 1920er Jahre gab es die sogenannten Black Exclusion Laws, also Gesetze, die schwarze Amerikaner daran hindern sollten, in den Bundesstaat zu ziehen und dort zu leben. Und noch in den 1920ern hatte der Polizeichef und Bezirksstaatsanwalt enge Verbindungen zum rechtsradikalen Ku Klux Klan. Die Polizei hat in Portland bis heute den Ruf, durchaus brutal zu agieren. Sie sei eben nicht immer der richtige Ansprechpartner, wenn es um Menschen gehe, die gerade in einer Krise sind, wie zum Beispiel eben in einer Drogenkrise, sagt Parrish Taylor.
Deswegen habe ich auch für das Gesetz gestimmt. Polizisten sind die Falschen, um Menschen in Krisen zu helfen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Deshalb verlangen wir von ihnen nicht, das zu tun.
Die Idee stattdessen, mehr Hilfsangebote für Abhängige. Zum Beispiel von der Organisation People's Outreach Project. Die Non-Profit-Organisation verteilt an mehreren Tagen in der Woche unter anderem saubere Nadeln und Pflaster an diejenigen, die sie brauchen, erzählt Taylor, einer der freiwilligen Helfer.
We give out clean needles, for example, but also a lot of stuff like wound care supplies.
Er ist grundsätzlich ein Befürworter der Measure 110, also der Entkriminalisierung, aber das Gesetz sei nicht so gut geplant gewesen.
Was nicht geholfen hat, ist das Timing. Das Gesetz fiel zusammen mit dem Aufkommen von Fentanyl an der Westküste, mit der Corona-Pandemie. Und dann hat man 2021 das Verbot von Zwangsräumungen aufgehoben, also gab es mehr Obdachlose. Es gab viele Fehler. Man hätte besser auf den Rat von Hilfsgruppen wie uns hören sollen. Die Polizei war nicht gut ausgebildet, es gab viele Probleme mit der Art des Gesetzes, nicht grundsätzlich mit der Dekriminalisierung.
Portland hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder in die Schlagzeilen geschafft, aber nicht immer nur mit guten Geschichten. 2020 zum Beispiel erschütterte eine Welle der Gewalt die sonst auch friedlichen Proteste der Black Lives Matter Bewegung. Die Nationalgarde wurde damals einberufen, ein Mensch starb. Die sonst lebendige Stadt wirkte gespenstisch, auch durch die Corona-Pandemie. Und durch die liberale Drogenpolitik schien sich das zu verschlimmern. Und Polizist Jerry Ciotta scheint die geringe Strafe von $100 eher ungerecht.
Das ist weniger, als wenn ich mich beim Fahren nicht anschnalle. Wenn jemand auf der Straße ein Bier trinkt, dann kann ich ihn festnehmen oder wegschicken. Und das, obwohl das Bier hier legal ist.
Die Zahl der Drogentoten hat in Oregon laut US-Gesundheitsbehörde von 2022 bis 2023 um mehr als 40% zugenommen. Das bestätigt auch Brian Renauer von der Universität Oregon, der an einer Studie dazu mitgearbeitet hat.
That trend, this significant increase in overdose deaths in Oregon, really took off.
Dieser deutliche Anstieg der Todesfälle nahm schon während Covid direkt nach dem Lockdown richtig Fahrt auf. Wir sehen jetzt eine Fortsetzung dieses Trends.
Auch Eigentumsdelikte hätten insgesamt zugenommen. Viele schieben auch das auf die neue Drogenpolitik. Zu Unrecht, sagt Renauer.
We looked at national numbers, other states.
Wir haben uns die nationalen Zahlen angesehen. Andere Bundesstaaten wie Virginia oder Nevada, in denen die Kriminalität auch zugenommen hat, ohne dass sie die Drogenpolitik verändert haben.
Trotzdem, die Stimmung in Oregon ist deutlich gekippt, wenn man sich auf der Straße umhört. Als ob es keine Gesetze gäbe, meint zum Beispiel Jay, der in Portland lebt. Und Jenna sagt, viele Drogenabhängige kämen aus anderen Bundesstaaten hierher, weil es eben einfacher und vor allem straffrei sei, Drogen zu nehmen.
There's a lot more people on the streets than there were before, and that's a lot of people from across the country and are coming here because it's, you know, they can do what they need to do here.
Das habe sie schon mehrfach beobachtet. Die Stimmung in der sonst scheinbar so offenen Stadt scheint sich zu drehen. Und unter großem Druck wird das liberalste Drogengesetz der USA nach nur 2 Jahren wieder gekippt. Das Experiment in Oregon ist damit krachend gescheitert. Ein Experiment, das sehr, sehr schlecht geplant war, sagt Renauer.
It was an experiment. It was implemented poorly.
Bei republikanischen Politikern hatte Portland schon lange den Ruf weg, quasi der Vorhof der liberalen Hölle zu sein. Portland sei ein absolutes Desaster, sagte 2020 der damalige US-Präsident Donald Trump.
Portland is a disaster. It's been a disaster for many, many years.
Republikanern und sehr konservativen Amerikanern sind auch andere Städte viel zu liberal. Los Angeles, San Francisco oder San Diego zum Beispiel. Und mittlerweile steigen in diese Kritik eben nicht nur Republikaner oder konservative Medien mit ein. Ein Meinungsartikel des demokratischen Politikers Nicholas Kristof in der New York Times titelte erst kürzlich »Was haben wir Liberalen der Westküste angetan?« Der Artikel schlug ziemlich Wellen, wahrscheinlich weil eine Kritik eben von demokratischer und liberaler Seite sonst eher verhalten ist.
Wir sehen einfach keine Fortschritte im Bereich Obdachlosigkeit, Kriminalität, mentale Gesundheit, Drogenmissbrauch. Es geht in die falsche Richtung.
So Kristof in einem Interview mit dem Sender MSNBC.
Nils Dams, Korrespondent in San Francisco, erlebt ebenfalls, wie kritisch die Westküstenstädte derzeit gesehen werden.
Hallo.
Das ist Summer Schleffer. Ich erreiche sie in Barcelona, da ist sie im April hingezogen.
Hola, ¿cómo está?
Sie ist in Los Angeles geboren und aufgewachsen. Die letzten 13 Jahre hat sie in San Francisco im Norden Kaliforniens gelebt.
California is my home, has been my whole life.
Jetzt hat sie die USA verlassen.
I'm not saying Europe is perfect.
Ich sage nicht, dass Europa perfekt ist, aber ich fühle mich einfach sicherer hier.
Summer Schleffer ist eine von rund einer halben Million. In den letzten 4 Jahren hat sich die Bevölkerung von Kalifornien um rund eine halbe Million Menschen verkleinert. Aktuell sind es laut US-Statistikbehörde knapp 39 Millionen Menschen. Das hat auch mit der Pandemie zu tun. Weniger Menschen sind nach Kalifornien gezogen. Auch die Geburtenrate ist zurückgegangen. Die meisten aber, wie Summer Schleffer, haben Kalifornien verlassen.
Ich glaube leider, dass das ein gescheiterter Staat ist.
Das unabhängige Public Policy Institute of California hat ermittelt, was den Bewohnern Kaliforniens aktuell in ihrem Bundesstaat nicht passt. Die drei am häufigsten genannten Probleme sind hohe Lebenshaltungskosten, zu wenig bezahlbarer Wohnraum und Obdachlosigkeit. Diese Probleme gibt es zum Teil seit Jahrzehnten. Warum kriegt sie Kalifornien nicht in den Griff, obwohl der Staat wirtschaftlich extrem stark ist? Der Reihe nach.
Obdachlosigkeit.
Auf der einen Seite der Straße sind Milliardenunternehmen wie Netflix oder Google und direkt gegenüber leben Menschen in Zelten und nehmen Drogen.
Berichtet Summer Schleffer über die großen Gegensätze in ihrem Heimatstaat. Besonders in Großstädten wie Los Angeles oder San Francisco leben und leiden viele Menschen auf den Straßen. Obwohl allein San Francisco im aktuellen Haushaltsplan über 800 Millionen Dollar investiert, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Mit dem Geld werden zwar jedes Jahr tausende Menschen untergebracht, das reicht aber nicht. Weil die Preise weiter steigen, verlieren viele ihre Häuser oder Wohnungen auch wieder. Das ist besonders in Kalifornien ein Problem, denn
bezahlbarer Wohnraum
ist hier besonders knapp. Der durchschnittliche Preis für ein Haus in Kalifornien liegt bei rund 900.000 Dollar, ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnittspreis in den USA. Ein Preistreiber der letzten Jahre waren steigende Zinsen. Ein Beispiel. Wer vor 2 Jahren einen Kredit für ein Haus aufnehmen wollte, brauchte dafür im Schnitt ein Haushaltseinkommen von 85.000 Dollar. Aktuell sind es über 230.000 Dollar. In Kalifornien gibt es auch komplizierte Auflagen für Neubauten. Neue Häuser zu bauen und zu planen dauert länger und ist teurer als in den meisten anderen US-Bundesstaaten. Eine weitere Herausforderung? Wenn Städte neue, bezahlbare Mehrfamilienhäuser bauen wollen, sagt Stephen Burke von der National Alliance to End Homelessness, eine Organisation, die sich gegen Obdachlosigkeit einsetzt. Nachbarn sagen, wir wollen hier keine Menschen, die so wenig verdienen, was dazu führen kann, dass diese Gebäude nicht gebaut werden. Auch Mietpreise sind in den letzten Jahren gestiegen. Bevor Summer Schleffer nach Spanien ausgewandert ist, hat sie alleine in einem Einzimmer-Apartment in der Innenstadt von San Francisco gelebt. Preis pro Monat rund 3.000 Dollar. Ein weiterer Grund, warum Menschen Kalifornien verlassen haben?
Hohe Lebenshaltungskosten.
Im Supermarkt Trauben für 17 Dollar zu kaufen, das kann ich nicht akzeptieren.
Die Preise für Benzin und Lebensmittel liegen in Kalifornien deutlich über dem US-Durchschnitt. Das hat auch mit Steuern zu tun, die höher sind als in den meisten anderen Staaten. In einem Interview mit der LA Times hat der Demograf Hans Johnson vom Public Policy Institute gesagt,
Kalifornien ist nicht mehr das bevorzugte Ziel, das es einmal war.
Ich lebe jetzt seit 2 Jahren in San Francisco und das, was mich am Anfang wirklich schockiert hat, ist mittlerweile Alltag für mich. Wenn ich abends spazieren gehe, ist es ganz normal, dass jemand zusammengekauert mitten auf dem Bürgersteig schlafen kann oder auch unter Pappkartons. Ich bin mir dann manchmal nicht so sicher, schläft da gerade wirklich nur jemand oder braucht da jemand Hilfe? Im Zweifel versuche ich dann, die Person anzusprechen. Das sind in der Regel immer Männer. Und dann rufe ich gegebenenfalls den Rettungsdienst. Es gibt in San Francisco spezielle Teams, die Obdachlosen helfen, die dann besonders geschult sind. Da geht es oft um Drogenkonsum, um Deeskalation, auch oft um die Frage, ob noch eine Notunterkunft zur Verfügung steht. Und oft ist es so, dass die dann irgendwann am Abend eben überfüllt sind, weil es nicht nur in San Francisco viel zu wenige davon gibt. Hier zu leben bedeutet auf jeden Fall, jeden Tag Menschen auf der Straße leben und vor allem auch leiden zu sehen. Kalifornien bekommt die Obdachlosigkeit seit Jahrzehnten nicht in den Griff. Es spiele auch keine Rolle, welche Partei den Staat regiert, meint Sommerschläfer.
You know, there are a lot of people that say,
wenn Leute sagen, dass das an der demokratischen Politik liegt, sagt denen, ich habe in Kalifornien Bürgermeister und Gouverneure von Demokraten und Republikanern erlebt. Städte wie San Francisco hat das nicht verändert.
San Francisco und Los Angeles haben aktuell demokratische Bürgermeisterinnen. Auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, gehört der Demokratischen Partei an. Das versuchen die Republikaner schon länger für sich zu nutzen. Donald Trump vor der letzten Präsidentschaftswahl 2020.
California is a disgrace.
Kalifornien ist eine Schande für unser Land. Die Welt sieht das. Seht euch Los Angeles an, mit den Zelten und den schlimmen Zuständen da. Oder San Francisco. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, war letztes Jahr persönlich in den Problemvierteln von San Francisco, um sich von seinem eigenen Kamerateam filmen zu lassen. Wir sind hier in der einst großartigen Stadt San Francisco. Wir haben Menschen auf der Straße gesehen, die Drogen nehmen und sich erleichtert haben. Die Stadt kollabiere an linker Politik. Vor 2 Jahren hat der kalifornische Gouverneur auch schon mal ein Video gedreht, in dem er die Politik von DeSantis in Florida kritisiert. Der Parteitag der Demokraten in Chicago. Bei einem Abendevent spielen die Killers. Es spricht auch die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed.
Hier ist die bittere Wahrheit.
Das richtet sich an ihre Kritiker.
San Francisco erlebte eine Renaissance und ist KI-Hauptstadt der Welt.
You know, we're the AI-Capital of the world, because I said so.
Tatsächlich sind viele wichtige Tech-Firmen in der Stadt. Durch den Hype um künstliche Intelligenz sind auch viele neue dazugekommen. Das hilft. Sie schaffen gut bezahlte Arbeitsplätze, mieten Büroflächen, Mitarbeitende geben ihr Geld in Restaurants und Geschäften aus. Sie sind aber auch ein Grund für die hohen Mieten in San Francisco. Das Leid obdachloser Menschen ist auch in Los Angeles eines der größten und offensichtlichsten Probleme.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, packt an.
There's no more excuses.
Es gäbe jetzt keine Ausreden mehr, sagt Gavin Newsom. Er hat eine Sonnenbrille auf, trägt blaue Jeans, eine Baseballkappe und einen Müllbeutel. Er und mehrere Helfer räumen gerade ein Obdachlosencamp unter einer Freeway-Brücke in Los Angeles. Die Bewohner wurden ein paar Tage vorher informiert, dass sie weg müssen.
Alles, wonach die Städte und Landkreise gefragt haben, hat der Staat Kalifornien geliefert. Das oberste Gericht auch. Wo ist die Dringlichkeit?
Sagt er mehreren Kamerateams und Zeitungen. Bilder und Videos, die seine Frustration zeigen sollen. Kalifornien stelle Milliarden Dollar bereit. Städte und Landkreise sollen jetzt alles geben, um das Problem zu lösen.
Drop everything else.
Seit 2019 ist Newsom Gouverneur. Seitdem ist die Bekämpfung der Obdachlosigkeit eines seiner großen Themen. Gerichtsurteile haben das aber in den letzten Jahren erschwert. Wenn Menschen auf der Straße geschlafen haben, konnten sie dafür nicht belangt werden. Durch ein Urteil des Supreme Courts der USA, also das höchste Gericht, hat sich das jetzt geändert. Jetzt können Behörden an der Westküste wesentlich härter gegen Camps vorgehen. Sie können das Schlafen und Zelten auf öffentlichen Plätzen verbieten. Wer es dennoch tut, muss mit Geldstrafen rechnen und kann auch festgenommen werden. Was das wirklich bringt, ist umstritten. Denn selbst wenn Obdachlosencamps aufgelöst werden, den geschätzt rund 180.000 Menschen ohne festen Wohnsitz, stehen in Kalifornien Notfallunterkünfte für nur rund 70.000 Menschen gegenüber.
Hey. zurück in San Francisco. Im Mission District will Manny Yekutiel mithelfen, die Probleme der Stadt zu lösen.
Yeah, my name is Manny Yekutiel.
Ich treffe ihn in seiner Bar, die so heißt wie er. Das Manny's sei aber noch viel mehr als eine gewöhnliche Bar.
Manny's is a venue for politics and a venue for civic and political life.
Manny's ist ein Ort für Politik, ein Ort für ziviles und politisches Leben. Das ist eine Bar, ein Café, ein Restaurant. Wir haben auch einen kleinen politischen Buchladen hier. Aber das ist vor allem ein Ort, zu dem du gehst, um ein besser informierter Bürger zu werden. Jede Woche gibt es hier Events mit Politikern, vom lokalen Level bis zur Vizepräsidentin. Gerade ist besonders viel los, denn tatsächlich kommt in ein paar Tagen Kamala Harris, die Vizepräsidentin. Das war ein paar Wochen, bevor sie zur Präsidentschaftskandidatin wurde. Im Manny's war sie für eine Spendenveranstaltung im Wahlkampf. Dafür bespricht sich Yekutiel gerade mit seinem Team, wann sollen welche Interviews geführt werden. Neben Harris haben sich noch andere bekannte Politiker und Politikerinnen angekündigt.
We have the governor of California next week as well, Gavin Newsom.
Nächste Woche kommt der Gouverneur von Kalifornien. Wir haben die Bürgermeisterinnen von Los Angeles und San Francisco hier. Und dann haben wir noch ein Event mit allen Kandidaten der Bürgermeisterwahl nebenan in einem großen Theater. Yekutiel ist 35. Das Manny's hat er vor 7 Jahren eröffnet. Es ist in San Francisco zu einem der bekanntesten Orte für politische Diskussionen geworden. Aber eben in einer coolen und gemütlichen Bar-Atmosphäre. Das ist das Konzept.
And also it's just a cool hangout spot and community space.
Die Teams der vor allem demokratischen Politiker melden sich mittlerweile bei ihm, um bei einem seiner Events dabei sein zu können. Das erzählt er mir ganz stolz. Manny Yekutiel ist durch seine Events bestens vernetzt und das ist auch seine Superpower, Menschen zusammenzubringen, auch während unseres Interviews.
What's up?
Spricht er ständig Leute an, die an seiner Bar vorbeilaufen.
Come inside. Have some coffee.
Er erzählt mir auch plötzlich von seinem Date letzte Nacht.
I had a great date last night. Maybe that's why I'm relaxed.
Das sei so gut und entspannt gewesen, das helfe gerade mit dem ganzen Stress klarzukommen. Die Probleme in der Stadt haben sich besonders durch die Pandemie verschärft.
Our street homelessness in particular.
Die Obdachlosigkeit und die Drogen, das betrifft uns wie alle anderen großen Städte in den USA. Weil wir aber zu wenig Notunterkünfte haben, ist das hier viel sichtbarer. Außerdem ist die Innenstadt viel leerer als früher. Weil in San Francisco so viele in Büros gearbeitet haben, sind die weggezogen und arbeiten jetzt im Homeoffice. Das müssen wir lösen. Was San Francisco ja mit jährlich hunderten Millionen Dollar probiert. Das reicht aber nicht aus, um alle mit Unterkünften, sogenannten Sheltern, psychologisch und ärztlich zu versorgen. Das Problem sei, laut Yekutiel,
all of those things are unpopular, yes.
Das ist alles nicht populär. Mehr Shelter zu bauen ist einfach unpopulär und teuer. Du kannst auch keine Menschen zwingen, sich versorgen zu lassen. Das bringt nichts, wenn es gegen ihren Willen ist. Es geht ausschließlich um den politischen Willen. Wir haben das Geld und den Platz.
We have the space. We have the money in the space, but it's politics.
Yekutiels Beitrag zur Lösung ist sein Manny's, der Ort, wo Bewohner mit den Politikern zusammenkommen, um über die Lösungen zu sprechen.
We are a platform, we're a table.
Ich habe hier den Tisch gebaut, an dem sich die Leute hinsetzen und miteinander reden können.
But someone needed to build a table.
Und um die leeren Straßen wiederzubeleben, organisieren er und sein Team regelmäßig Straßen-Events.
Das Modell der liberalen Westküstenstaaten ist vielleicht nicht komplett gescheitert. Aber die komplexen Probleme, von Obdachlosigkeit über Drogen zu hohen Mieten, verlangen selbst hartgesottenen Demokraten einiges ab.
Jahrzehntelang wurden die Probleme nur verwaltet. Deshalb sollte niemand schnelle Lösungen erwarten. Solange es nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt, wird sich nicht wirklich nachhaltig was ändern. Und das dauert länger als Amtszeiten von Bürgermeisterinnen oder Gouverneuren.